Ich koche leidenschaftlich gerne, aber ich kann es nicht gut. Ich bin ein sehr guter zweiter Mann am Herd. Also ich brauche aber immer jemanden, der ansagt, und ich kann dann gut schnibbeln, machen, tun. Und ich mache das auch ganz gerne, aber ich bin jetzt kein kreativer Koch, der jetzt ständig unterwegs ist und neue Rezepte entwickelt, das nicht. Ich finde es eine sehr angenehme, entspannende Tätigkeit, wo man auch viele Dinge um sich herum mal vergessen kann, wenn man Zeit hat.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln am Platz. Sie sind sicherlich auch jemand, der zu Hause einen Fernseher stehen hat. Lineares TV hört man, stirbt ja aus. Man guckt Netflix und solche Sachen. Aber wir haben heute jemanden zu Gast, der als TV-Senderchef und auch TV-Senderinhaber sogar auf TV setzt, und zwar Pay-TV. Jörg Schütte ist bei uns zu Gast und er ist der Chef von Bongusto TV. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Herr Schütte, Sie haben den Sender Bongusto TV gegründet und jetzt wieder in diesem Jahr nach Köln geholt. Der ist seit Anfang des Jahres 2023 wieder ein Kölner Sender, nachdem er zwischenzeitlich in München gewesen ist. Vielleicht können Sie mal kurz sagen, was Bongusto TV macht.
Bongusto TV ist das, was wir einen 24/7 Pay-TV-Channel nennen. Und auf Deutsch ist das einfach ein linearer TV-Sender, der rund um die Uhr sendet, jeden Tag. Und der sich einem wunderbaren Thema verschrieben hat, nämlich dem Thema Essen, Trinken und Genießen. Gar nichts anderes macht, sondern alle Programme auf dieses Thema fokussiert. Wir sind empfangbar über nahezu alle großen TV-Plattformen. Also wenn man Kunde der Deutschen Telekom ist beispielsweise, kann man den Sender empfangen. Und er ist in einem Pay-TV-Paket. Normalerweise ist es in Deutschland so, dass man Pakete abonniert, wo dann 30, 35, manchmal auch weniger Sender drin sind. Und in den Basispaketen im Wesentlichen sind wir als Bongusto enthalten, senden aber auch in Österreich und in der Schweiz, also im Grunde im kompletten deutschsprachigen Raum.
Ja.
Und wenn ich das noch dazu sagen darf, gerne, linearer Sender ist richtig, aber natürlich kommt auch ein linearer Sender heute nicht mehr aus ohne Video-on-Demand-Angebote. Das ist etwas, was wir jetzt sehr stark auch ausbauen werden, nachdem wir den Sender nach Köln wieder zurückgeholt haben. Ich glaube, die Welt verändert sich. Ich glaube, es wird beides nebeneinander geben, dauerhaft das Lineare, was natürlich auch sehr komfortabel ist, und aber auch die Abrufmedien, die insbesondere ja in den jüngeren Zielgruppen sehr, sehr gut funktionieren, aber auch so mehr und mehr in die etwas älteren Zielgruppen reingehen.
Wunderbar. Jetzt haben Sie schon erklärt, was Bongusto macht, auch die Ausstrahlungswege. Wir haben jetzt sozusagen den Bogen schon einmal rund geschlagen, aber wir kommen darauf zurück. Ich würde trotzdem jetzt gerne einmal starten mit ein paar Köln-bezogenen Fragen. Sie sind nicht gebürtiger Kölner, aber leben schon seit langem in der Stadt, richtig?
Das ist richtig. Ich bin gebürtiger Westfale. Ich komme aus Hamm, in der Nähe von Dortmund, Ruhrgebiet. Bin aber schon vor, ich weiß gar nicht mehr wie vielen Jahren, also ich glaube ungefähr vor 20 Jahren, nee, muss noch länger gewesen sein, also vor 25 Jahren eigentlich nach Köln gekommen, weil es damals in Köln ein wunderbares Projekt gab für alle, die sich für Fernsehen interessiert haben. Das hatte damals noch einen sehr sperrigen Namen, das hieß nämlich Westschienenkanal, und es wurde gerade lizenziert, war ganz neu, und daraus wurde dann der Sender Vox, der heute ganz erfolgreich ist. Das war der eigentliche Grund, warum ich nach Köln gekommen bin, weil ich zu dem Gründungsteam von Vox gehörte. Das waren sehr wilde, sehr bewegte, sehr spannende Zeiten. Das ist der Grund, warum ich nach Köln gekommen bin.
Sie sind ja auch dann Programmdirektor bei Vox gewesen, lange Jahre, ne?
Das stimmt, ja. Mhm.
Als Kölner oder Wahlkölner, was gefällt Ihnen an der Stadt? Wo ist zum Beispiel Ihr Lieblingsort?
Mit dem Lieblingsort ist das so eine Sache, müsste ich ein bisschen drüber nachdenken. Was mir an der Stadt sehr, sehr gut gefällt, ist, dass sie eine sehr offene Stadt ist. Ich glaube, man kann auch als jemand, der Köln sehr mag, sagen, dass Köln vermutlich vom Stadtbild her nicht die schönste Stadt Deutschlands ist.
Sagen viele,
aber,
ja.
Ja, ist halt, glaube ich, so. Man muss sich seine Ecken so suchen. Die gibt es aber natürlich auch, sehr schöne Ecken in Köln. Was ich mag an der Stadt, ist halt die Offenheit. Das wird wahrscheinlich in solchen Gesprächen auch häufig gesagt, die Lebensfreude. Und dass man sehr, sehr schnell integriert wird. Und Westfalen ist ja zum Beispiel das Karnevalfeiern nicht so gegeben, genetisch. Also wir haben nicht unbedingt diese rheinische Fröhlichkeit in die Wiege mitbekommen. Aber man passt sich sehr schnell an und wird offen aufgenommen und es ist eine sehr, sehr angenehme Stadt, in der man sehr, sehr leicht ankommt und der sich sehr gut leben lässt.
Das heißt, Sie sind auch Karnevalist geworden oder Sie machen mit zumindest?
Meine Familie ist komplett karnevalistisch. Meine Frau, mein Sohn, ich selber habe den Bogen noch nicht so richtig gekriegt, aber ich bin ja auch erst 25 Jahre hier. Vielleicht haut das dann später nochmal hin.
Okay. Gibt es denn auch Punkte an Köln, die Sie stören oder wo Sie sagen, da könnte Köln echt mal nachlegen und was besser machen?
Ja, ich glaube, es gibt natürlich jetzt schon einige Dinge, die im Verkehrsbereich passiert sind. Ich glaube, all die Dinge, die so aus dem Privaten, aus der Privatwirtschaft kommen, finde ich schon sehr, sehr gut. Die Kneipenszene, die Restaurantkultur, das Neue, was es da ständig gibt, das ist sehr, sehr spannend. Verkehr ist für mich immer noch ein Thema. Ich bin jetzt mit dem Fahrrad hierher gekommen. Das geht inzwischen recht gut, auch über den Ring, durch die ausgebaute Struktur der Fahrradwege. Ich glaube, im öffentlichen Personennahverkehr könnte man auch einiges nachlegen und das komfortabler machen. Das wäre so das, was ich mir eigentlich am meisten wünschen würde von Köln. Ansonsten soll die Stadt schon so bleiben. Architektonisch kann man auch noch ein paar Highlights setzen, glaube ich. Aber ansonsten darf aus meiner Sicht die Stadt gern so bleiben, wie sie ist.
Ja. Jetzt noch eine Frage zum Persönlichen. Das ist aber auch schon eine Überleitung zu dem Thema Essen und Trinken. Die Frage hat mir mein Sohn mitgegeben. Was ist denn Ihr Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen, es gibt kein spezifisches Essen, was ich gerne mag. Ich mag aber die asiatische Küche sehr gern. Also wir sind viel gereist in Südostasien, in Kambodscha, in Laos und die Küche dort, die sehr stark auch gewürzbasiert natürlich ist, die sehr spannend ist, die finde ich sehr, sehr schön. Und immer, wenn wir da was Neues entdecken, dann schmeckt es mir eigentlich auch.
Und heißt das, Sie essen vor allem gerne oder Sie kochen das dann auch leidenschaftlich gern?
Ich koche leidenschaftlich gern, aber ich kann es nicht gut. Ich bin ein sehr guter zweiter Mann am Herd. Also ich brauche aber immer jemanden, der ansagt und ich kann dann gut schnibbeln, machen, tun. Und ich mache das auch ganz gerne, aber ich bin jetzt kein kreativer Koch, der jetzt ständig unterwegs ist und neue Rezepte entwickelt, das nicht. Aber ich mache gerne mit. Ich finde es eine sehr angenehme, entspannende Tätigkeit, wo man auch viele Dinge um sich herum mal vergessen kann, wenn man Zeit hat. Also ich glaube, Kochen ist so eine Geschichte, da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Ich mache es nicht gern, wenn ich so unter Zeitdruck bin und irgendwie nur eine Viertelstunde Zeit habe. Aber so am Wochenende finde ich das wunderbar.
Ja, und das ist auch Handwerk, ganz einfach. Ne? Das merkt man auch. Sie sagen jetzt schon das Schnibbeln, aber ich finde, das ist auch das Schöne am Kochen, dass man da richtig das Gefühl hat, man lässt etwas entstehen. Ne?
Das ist es. Und das ist vielleicht auch die Parallele zum Fernsehen. Ne? Was kreativ ist auf der einen Seite, aber was auf der anderen Seite auch Handwerk ist. Und das hat die Küche natürlich auch. Also man braucht so Grundkenntnisse. Man muss aber auch zulassen, dass Dinge sich neu entwickeln, dass Dinge anders mal gemacht werden, als man sie so kennt. Und so entsteht aus Handwerk im Grunde Kreativität. Und Handwerk hat ja immer auch was mit Kreativität zu tun, denke ich.
Das heißt also, Sie würden sagen, wenn Sie jetzt als zweiter Mann, wie Sie es so schön beschreiben, am Herd stehen, dann ist das rezeptbasiert einerseits, aber dann auch noch irgendwie leichte Abwandlungen sind erlaubt, ja?
Das ist rezeptbasiert, das ist auch basiert auf den Kochfähigkeiten meiner Frau, also die da anders drauf ist als ich, die da sehr viel offener und ohne Rezept auch kocht. Und wo ich dann mehr oder weniger assistiere, das geht beides. Also ich finde so stur nach Rezept kochen auch ein Tick langweilig. Manchmal muss man ja auch improvisieren, wenn man bestimmte Sachen nicht hat oder auch nicht bekommt. Also bei vielen exotischen Rezepten ist es ja auch so, dass die, wenn die authentisch sind, dass man die Zutaten hier in Deutschland kaum bekommt. Sehr, sehr vieles kriegt man natürlich, aber manches gibt es auch nicht. Da muss man sowieso improvisieren und das sind, finde ich, die schönsten Sachen. Das geht auch mal schief, logischerweise. Dann hat man fürs nächste Mal was gelernt, aber das ist eigentlich das Schönste.
Und wo holen Sie die Rezepte dann her?
Schon viel aus Kochbüchern, also sich inspirieren zu lassen über Kochbücher, finde ich sehr, sehr spannend. Inzwischen natürlich auch übers Netz, also im Internet gibt es ja auch sehr viele interessante Angebote, gibt auch viele Sachen, die mir verhältnismäßig egal sind dann, aber es gibt eine spannende Auftritte, spannende Rezeptvorschläge auch. Und wenn man die so variiert, dann ist das schon sehr, sehr schön.
Sind Sie denn auch, oder lassen Sie sich auch inspirieren von Ihrem eigenen Sender? Also sind Sie Teil der Zielgruppe und setzen sich mal davor und sagen, jetzt habe ich was aufgeschnappt und das machen wir mal nach. Funktioniert Bonguste TV auf diese Art?
Ja, also definitiv. habe ich immer gemacht. Also ich bin halt jemand, der aus dem Fernsehen kommt. Ich gucke natürlich auf der einen Seite professionell, einfach um zu sehen, was gibt's da. Da gibt es natürlich auch sehr viele Kochsendungen bei anderen Sendern, die gar nicht jetzt Food-Sender sind, sondern die auch Kochsendungen haben. Da komme ich ja eigentlich auch her.
Mhm. So Kochduell, glaube ich, ne, war mal auch, war doch auf Vox sogar, ne?
Kochduell war auf Vox. Das war eigentlich auch meine persönliche erste Kochsendung. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber das war eigentlich eine der ersten unterhaltenden Kochsendungen im Privatfernsehen in Deutschland. Mhm. Also es gab Biolek natürlich im öffentlich-rechtlichen Bereich, es gab vorher auch schon Rezeptsendungen, aber so dieses Unterhaltungselement, das ist eigentlich unter anderem dann eben durch das Kochduell gekommen. Das ist ursprünglich ein englisches Format, Ready, Steady, Cook heißt es. Gibt es übrigens auch, die BBC hat es gerade wieder aufgelegt, hat es erneuert und wieder aufgelegt. Das war so eigentlich so die erste Sendung, die wir gemacht haben, als tägliche Sendung. Sehr, sehr spannend, auch die Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Also auch die, was ich auch an solchen Programmen, auch an den Inspirationen immer spannend finde, ist zu sehen, wie kulturell unterschiedlich das Kochen ist. Hm. Wir haben Ready, Steady, Cook, Kochduell damals pilotiert in London in einem kleinen Studio. Bei der Originalversion ist das so mit englischem Publikum. Da haben die Zuschauer dann bei der Bewertung, das ist ja ein Wettbewerb eigentlich, zwei Köche treten gegeneinander an.
Ach, dann wird auch probiert hinterher und bewertet, wer hat gewonnen vom Geschmack her, oder?
Genau, das ist der entscheidende Unterschied. So haben wir das in Deutschland gemacht. Aber in England geht es anders. Da sitzt das Publikum da und hat Täfelchen, Team Paprika, Team Tomate.
Ja.
Und nach dem Ende des Kochprozesses wird das Essen gezeigt und dann bewertet das Publikum. Dann wird ausgezählt.
Gibt's nur nach mehr, Aussehen?
Nur nach Aussehen. Ja. Dann haben wir das auf Deutsch gemacht, genau so, wie die Briten das auch gemacht haben, haben es dann in Deutschland in einen Sendungstest gegeben und es ist komplett durchgefallen in dem Sendungstest, weil das deutsche Publikum gesagt hat, es kann doch nicht sein. Man kann doch Essen nicht bewerten, wenn man es nicht probiert hat.
Das
ist doch unfair. Das geht nicht. Und in Großbritannien ist es eben als Spiel gesehen worden und die Präsentation ist beurteilt worden. Und hier in Deutschland haben wir es dann umgestellt. Dann haben wir eine Jury dazu erfunden, die dann probiert und die dann letzten Endes entscheidet, wer gewonnen hat. Und das finde ich auch das Spannende, gerade mit allen Fernsehprogrammen so, aber auch mit Foodprogrammen zu sehen, dass es eben nicht identisch ist, sondern dass ein britisches Publikum was anderes erwartet, einen anderen Hintergrund auch hat, auch andere Rezepte natürlich, als ein deutsches Publikum.
Ja. Aber was mich da bei diesen Kochsendungen oder diesen auch, was Sie ja machen, 24 Stunden durchsenden, appetitanregende Sachen, welche Auslösehandlung folgt? Also man geht ja dann nicht in die Küche und sagt, jetzt koche ich mal sowas Aufwendiges nach. Man hat ja bestenfalls Appetit bekommen und sagt, jetzt rufe ich mal, ich sag mal despektierlich, das Pizzataxi an.
Ja, ob man jetzt das Pizzataxi anruft, vielleicht in dem Moment ja, aber ich glaube, der Impuls ist schon, Mensch, ich könnte mal wieder was kochen. Nicht das, was ich gesehen habe und nicht eins zu eins, aber sowas Italienisches, das hat total lecker ausgesehen. Ich könnte doch mal eine Pizza selber machen. Also ich glaube, das ist der Impuls, der nicht unmittelbar sein muss. Also das passiert natürlich nicht 10 Minuten nach der Sendung, aber vielleicht beim nächsten Einkauf dann. Und diese Impulse gibt es schon. Und wir haben natürlich jetzt auch im Zusammenspiel der Medien wunderbare Möglichkeiten, solche Sequenzen wieder abrufbar zu machen. Das heißt, wenn ich dann das Video auch auf YouTube habe in der kurzen Form, nur das Rezept aus einer solchen Sendung oder ganz banal im Netz, wo ich es mir dann ausdrucken kann, dann kann ich es verlängern und den Zuschauern eben noch einen größeren Servicevorteil bieten. Nur ich glaube, der Impuls kommt immer aus diesem, oh, wie lecker, das sieht ja klasse aus. Oder jemand hat gesagt, das schmeckt wunderbar. Oder jemand hat mir eine neue Idee gegeben, auf die ich vielleicht selber noch gar nicht gekommen bin. Das ist das, was, glaube ich, lineares Fernsehen sehr, sehr gut leisten kann, ergänzt dann um solche Abrufmedien.
Stichwort sieht lecker aus. Ist das schwierig, das abzufilmen, sodass das wirklich appetitlich ist? Oder müssen Sie da stark nachhelfen, auch mit, also ich sag mal maskenbildnerisch, damit das dann hinterher noch aufgepeppt wird irgendwie?
Absolut ja. Also es ist, Es ist nicht so, dass jetzt das Obst oder das Gemüse, was lecker aussieht, dann am Ende einfach nur hingelegt werden muss und dann dreht man das und dann ist fertig. Das hat viel mit Licht zu tun, das hat viel mit sehr, sehr guten Kameraleuten zu tun. Und das ist bei Food nach wie vor sehr, sehr wichtig, glaube ich, dass man eine hohe optische Qualität hat. Das sieht man übrigens auch bei YouTube, ne? Wo man ja eigentlich immer sagt, ja, das sind die Jungs und Mädels mit der schnellen Nummer, die mal eben eine Kamera draufhalten. Aber die ganz erfolgreichen Sachen kommen auch über die Ästhetik, kommen auch über die Optik und sind sehr, sehr gut produziert. Und das ist sehr wichtig. Da gibt es 1000 Hilfsmittel. Wir machen auch Auftragsproduktionen, haben das in der Vergangenheit auch gemacht, auch für Industriekunden. Und da geht es dann mit Haarspray und allen möglichen Tricks.
Glycerintropfen werden als Wasser dann auch abgelegt und sowas, ne?
Solche Sachen, das kann man unmöglich essen. Also was da gedreht worden ist, das muss sofort weg, damit es auch nicht verwechselt wird. Das sind natürlich so optische Tricks. Aber in Sendungen, die quasi live on tape gemacht werden, geht das natürlich nicht. Da müssen sie einfach, also wenn so eine Sendung wie jetzt Kochduell oder wie andere Sendungen, die wir machen, da wird ja in einem Schwung produziert, da ist ein Vorgang, der gekocht wird. Da wird nichts gemacht mit irgendwelchen künstlichen Mitteln, sondern wird einfach gekocht und die Kameraleute und die Lichtsetzenden müssen halt schauen, dass das dann auch wirklich lecker und gut aussieht. Ja. Und es ist im Übrigen auch eine alte Erfahrung, wenn Sie, was man ja sehr, sehr gut analysieren kann, Minutenverläufe angucken von Sendungen, von Food-Sendungen, dann ist eigentlich sehr, sehr oft ein Muster zu erkennen, dass nämlich, wenn das Food nah gezeigt wird und lecker aussieht, die Ausschläge nach oben gehen. Also sie sammeln Zuschauer ein normalerweise. Okay. Also das ist ganz banal. Deswegen ist es auch in solchen Sendungen immer mal wieder wichtig, daran zu denken, dass man diese Nahaufnahmen braucht.
Okay.
Weil wenn die schön sind, dann sieht das Essen eben immer am leckersten aus.
Also der Blick in den Kochtopf oder die Pfanne ist auch wichtig sozusagen.
Absolut, absolut. Ja. Also es ist natürlich Show und es läuft natürlich auch über die Protagonisten, über die Köche. Das ist schon wichtig, die auch Entertainer sind ja inzwischen. Aber am Ende des Tages ist eben auch wichtig, wie sieht das aus, was dann da auf den Teller kommt, wie sehen die Zutaten aus und ist das auch alles lecker? Also ich kann mir keine Kochsendung vorstellen, wo das Essen nicht auch lecker aussieht.
Klar.
Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Da kann der beste Entertainer der Welt sein, der Koch, der das macht. Das würde einfach nicht gehen.
Wie wichtig sind die Zutaten, sondern das Equipment, also die Kochutensilien? Das ist ja sicherlich für Sie auch als Werbepublikum dann oder als Werbekunden wäre das interessant, dann den Hersteller der Küchenwaage, des Topfsets und so weiter. Also werden die auch präsentiert oder ist das egal, womit man kocht?
Na, das ist nicht egal. Es gibt natürlich solche Placement-Formen es gibt auch eigene Bereiche. Es gibt bestimmte Gerätearten, die sich natürlich sehr gut verkaufen, die auch hochpreisig sind, wenn Sie mal an Kaffeezubereitung denken beispielsweise. Wir haben auch eine Sendung im Programm, die heißt Kaffee und Schokolade. Da geht es eben auch um das Thema Kaffee. Wo kommt Kaffee her? Wie kann man Kaffee zubereiten? Und da spielen natürlich auch die Geräte eine Rolle. Auch Töpfe, Pfannen, das spielt eine Rolle. Das ist auch ein Placement-Thema, das ist auch ein wirtschaftliches Thema.
Also Placement heißt, das wird bezahlt von den Herstellern.
Das ist teilweise so, man muss es dann auch kennzeichnen.
Also steht dann Dauerwerbesendung drüber, oder?
Da muss nicht unbedingt Dauerwerbesendung drüber stehen. Da reicht auch ein P für Product Placement. Da gibt es aber im linearen Fernsehen sehr, sehr strenge Regeln, die aus der Vergangenheit kommen, die im Video- und Demand-Bereich längst nicht so streng sind wie bei uns. Das beachten wir natürlich auch, weil es einfach für Zuschauer wichtig ist, das zu wissen. Was wir nicht machen, ist das dann zu bewerten. Also zu sagen, das spielt mit, das Equipment spielt mit, aber wir würden jetzt nicht in einer Sendung sagen, ja, das ist die tollste Kaffeemaschine der Welt,
okay.
Sondern das ist da, das wird benutzt, das ist dann erkennbar, es wird gekennzeichnet, so wie es auch vorgeschrieben ist. Das ist dann aber auch alles. Und alles andere ist Werbung, machen wir auch, ist natürlich aber dann im Werbeblock oder in Werbesendungen, die auch als Dauerwerbesendung gekennzeichnet sind.
Aber es geht nicht so weit, um das noch abzugrenzen von dem Shopping-Fernsehen, dass dann auch noch eine Telefonnummer eingeblendet wird und man kann dann bei Ihnen auch noch diese Kaffeemaschine kaufen, das nicht?
Das nicht. Also das gibt es nicht. Wir sind auch kein Händler. Also wir sind ein Fernsehsender. Wir kommen vom Journalistischen her.
Ja.
Und da gibt es auch andere, die Teleshopping machen, die das auch sehr gut können. Und die können natürlich bei uns auch Werbeflächen buchen. Das geht schon auch. Aber wir selber veranstalten das nicht. Also wir machen kein Teleshopping.
Also in den ganz frühen Jahren, Sie haben das ja 2004 gegründet, gab es auch mal, glaube ich, so ein bisschen Ruckeleien, auch mit der Landesmedienanstalt, da wurde mal Schleichwerbung moniert, aber das waren so die Anfänge, wo man mal die Grenzen wahrscheinlich ausgetestet hat, oder?
Ja, also ich hatte das schon vergessen, das ist schon relativ lange her, aber jetzt, wo Sie sagen, ich kann mich an den Fall auch ganz gut erinnern, und zwar ging es da um chinesische Küche und es ging um das Getränk zum Essen. Und da war der Vorschlag des Kochs, das war gar kein Placement, sondern der Koch hatte Tsingtao-Bier mitgebracht und hat gesagt, so ein chinesisches Bier, ja, das passt super zum Essen, und hatte die Flasche dahingestellt. Wir haben das damals gar nicht als Placement gesehen, da ist auch kein Geld geflossen. Und dann gab es aber diese Diskussion, weil das Produkt in Deutschland zu kaufen ist natürlich auch. Und weil man dann sagen konnte, ja, das ist doch nicht gekennzeichnet gewesen. Und wir haben das aber als etwas ganz Natürliches empfunden, so wie man einen Wein, wie man sagt, also der Riesling zum Fisch empfiehlt. So war das mit dem Bier. Aber es ist dann eben strenger gesehen worden. Wir haben uns dann auch verständigt mit der Landesmedienanstalt und haben dann auch Regelungen gefunden und Richtlinien gefunden, wie man das zukünftig macht. Mhm. Es ist heute, glaube ich, auch nicht mehr ganz so streng, wie es damals war.
Da wurde auch, Sie mussten jetzt neu eine Lizenz beantragen, ne, bei der Landesmedienanstalt. Die konnten Sie ja nicht mitkaufen, sage ich mal, als Sie das erworben haben. Da kommen wir gleich nochmal auf diesen Erwerbsprozess. Die Lizenz liegt vor, ja?
Die Lizenz liegt vor. Das war, muss ich an der Stelle auch mal sagen, eine großartige Zusammenarbeit auch mit der Landesmedienanstalt in Düsseldorf, weil, und mit den anderen Behörden, mit der KEK, die da auch mit dranhängt noch, die Kommission zur Ermittlung der Konzentration in den Medien, das ist ja ein sehr reglementierter Prozess, der aber in unserem Fall sehr schnell ablaufen musste einfach, weil wir den Sender übernommen haben, ja per 1.1. diesen Jahres, und bis dahin musste diese Lizenz vorliegen, und das hat sehr kooperativ, sehr kollegial, sehr, sehr schnell funktioniert. Mhm. Das ist wirklich toll, und das ist natürlich auch ein Standortfaktor, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man hier in Nordrhein-Westfalen ist, die Zusammenarbeit mit der LFM.
Ja, Sie haben, um jetzt die Geschichte des Senders nochmal zu skizzieren, das 2004 im September gegründet, mit dem ehemaligen RWE-Vorstand, glaube ich. Und das ging dann so gut, dass sich 2005 Burda, der Verlag aus München, beteiligt hat, 2009 dann die Mehrheit übernommen hat, und sie hatten, glaube ich, noch 16,5%, so als stille Beteiligung. Und 2015 haben die Münchner gesagt, wir holen das Ganze nach München, weil das passt super zu unserem Zeitschriftenportfolio. Die haben ja auch allerhand so, wie heißen die Magazine, die da reinspielen, also so.
Ja, Food-Magazine, meine Familie und ich, Slowly Veggie jetzt als etwas neuere Geschichte, also im Printbereich sehr, sehr viel, auch im Online-Bereich.
Okay, also der Plan war eigentlich, klang ja auch vernünftig, ne? Also das konnte man sich gut vorstellen, als Ergänzung zu den Printmagazinen dann eben auch noch einen Sender. Jetzt hat das aber 2015, so habe ich es dem Handelsblatt entnommen, jedenfalls aber rote Zahlen geschrieben, war nicht gewinnträchtig. Und offenbar jetzt haben die Lust insgesamt verloren und sie haben gesagt, ich hole das wieder zurück nach Köln. Ich kaufe Burda die Anteile wieder ab. Das müssten Sie jetzt vielleicht einmal ein bisschen erklären, auch von der wirtschaftlichen Seite. Das nannte sich Asset Deal. Was ist denn das genau gewesen, was Sie da gemacht haben?
Ein Asset Deal ist eigentlich im Unterschied zu dem Kauf eines Unternehmens der Kauf von Bestandteilen eines Unternehmens. Also wir haben nicht das Unternehmen übernommen, sondern wir haben die Bestandteile übernommen, die man für einen Sender braucht. Das ist zum Beispiel die Marke Bon Gusto, das sind die Programme, die es da noch gibt, das sind verschiedene Verträge, auch Verbreitungsverträge, das ist eigentlich das Entscheidende, dass man eben mit einem Sender auch sichtbar wird. Also wenn ich jetzt mal als Beispiel nehme, die Deutsche Telekom hat einen Verbreitungsvertrag mit der TV Gusto GmbH.
Die jetzt zu Burda gehört, ne?
Die jetzt zu Burda gehört, nach wie vor. Und wir mussten jetzt diesen Vertrag übernehmen und rauskaufen. Und dazu ist natürlich auch die Zustimmung des anderen Vertragspartners notwendig, weil ich kann ja nicht einfach einen Vertrag kaufen mit einem dritten Beteiligten. Das heißt, wir haben alle Gespräche dann geführt im letzten Jahr mit den Verbreitungspartnern, mit den Lizenzgebern, bei den Programmen und haben diese Bestandteile übernommen, aber nicht das Unternehmen selbst, sodass wir jetzt in Köln eben alles haben, was wir zum Betrieb dieses Senders brauchen. Das ist etwas einfacher gewesen, als jetzt eine ein ganzes Unternehmen zu übernehmen mit allem, was da drin ist.
Das klingt so. Und auch günstiger, nehme ich an.
Gut, das müsste man dann Boda fragen am Ende, wie die es gegeneinander gehalten hätten, die Kollegen in München. Aber es hat eben diesen Teil Lizenz, Sendelizenz, nicht beinhaltet, weil Sendelizenzen in Deutschland nicht handelbar sind.
Ja.
Also, es gibt keinen Weg, wie man eine Sendelizenz aus einem Unternehmen herausbekommt und dann als Einzellizenz überträgt. Und deshalb wurde die alte Lizenz zurückgegeben und wir mussten parallel eine neue bauen.
Ja, aber es gab ja nun wahrscheinlich kaum jemanden, der so viel Glaubwürdigkeit mitbringt wie Sie, als ehemaliger Gründer dieses Senders, dem man dann auch abnimmt, dass er das ordentlich fortführen will und was er davor hat, ne?
Hat vielleicht ein bisschen geholfen, dass ich vorher schon dabei war, dass auch die Behörden dann gesagt haben, ja, da ist einiges einfach schon klar. Und es gibt ein Grundverständnis, das auch klar ist. Und es ist nicht, was man eben in manchen Bereichen eben auch hat, jemand, der einfach sagt, komm, jetzt das mache ich mal eben schnell und dann ist es auch genauso schnell vorbei, wie es gekommen ist. Mhm. Dass das jetzt bei uns nicht der Fall ist, das war, glaube ich, bei den Behörden auch recht schnell klar.
Was muss man denn nachweisen, damit man eine Sendelizenz bekommt? Also ist das nur, dass man störungsfreien Betrieb hat, dass nicht mal irgendwie Schwarzbild auftaucht, dass die daran glauben, oder geht es auch um inhaltliche Voraussetzungen, die man erfüllen muss?
Es geht eigentlich auch im Wesentlichen um inhaltliche Voraussetzungen und um wirtschaftliche Voraussetzungen. Also ganz banal angefangen, Sie brauchen erstmal ein polizeiliches Führungszeugnis. Das ist mal das Erste, ganz simpel. Dann muss man sehr ausführlich darstellen, was der Sender macht. Das war jetzt in unserem Fall nicht so schwierig, weil es den Sender ja schon gab. Also inhaltlich macht, was das für eine Art von Sender ist. Und Sie müssen auch Businesspläne für die nächsten Jahre einreichen, damit die Behörden eben erkennen, dass es auch nachhaltig ist und dass es funktionieren kann. Also das ist schon auch wichtig für die Behörden, dass sie sehen, das kann funktionieren, das ist durchdacht, das ist plausibel, weil sonst würde es nicht genehmigt werden. Und dann hängen noch so Dinge dran, die bei uns jetzt keine große Rolle spielen, aber bei größeren Medienhäusern spielen natürlich konzentrationsrechtliche Fragen auch eine Rolle. Meinungsmacht spielt eine Rolle. Das ist bei uns aber nicht gegeben, weil wir einfach viel zu klein sind.
Ja, obwohl Sie auch noch zwei weitere Sender haben, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, aber die Konzentration ist noch nicht so groß bei Ihnen im System Schütte, dass man sagen würde, das wird jetzt kritisch.
Ja, das ist insgesamt noch so klein, dass es absolut unter der Wahrnehmungsschwelle liegt, was das jetzt angeht, was Meinungsmacht betrifft.
Ich habe zum Verkauf mal einen Vergleich, der ist mir eingefallen. Sie müssen gleich sagen, ob das ein bisschen was dran ist oder nicht. Anthony Modest wurde vom 1. FC Köln sehr erfolgreich gemacht, hatte super Zeiten und ist dann für einen riesigen Millionenbetrag nach China verkauft worden. Anschließend hat der FC den umsonst wieder zurückgekriegt und hatte ihn dann wieder zu einem erfolgreichen Spieler gemacht. Ist das so ein bisschen das Konzept? Vergleichbar?
Ja, ich sag mal so, es ist an der Stelle vergleichbar, an der man sagen kann, dass genau wie der FC genau wusste, um welchen Spieler es da geht und was der kann, ich sehr genau wusste, um was es bei Bongusso geht und was man mit Bongusso machen kann und was da ist und wie das Potenzial auch dieses Senders ist. Insofern ist der Vergleich richtig. Zu einem finanziellen Teil kann ich nicht sagen, aber das hat für mich dann an der Stelle absolut Sinn gemacht. Also es war ein stimmiges Paket, auch für Burda. Wir haben das sehr im Konsens besprochen, weil es bei Burda einfach auch aus gewissen strategischen Gründen nicht mehr so gepasst hat, wie man das früher mal gedacht hatte. Und dann macht es einfach Sinn, zu sagen, man holt einen solchen Sender in eine Struktur, in der er früher schon mal recht gut funktioniert hat, in einer neuen Zeit. Das muss man allerdings auch dazu sagen, weil in den letzten Jahren, seit 2004, das ist lange, hat sich natürlich gerade bei uns im Medienbereich, im TV-Bereich dramatisch viel verändert. Und die Konzeptionen, die damals funktioniert haben, funktionieren heute so nicht mehr. Das muss man auch ganz klar
sagen. Das wäre die nächste Frage fast gewesen. Die Zeit hat sich total geändert und nicht nur im Hinblick auf Fernsehen, sondern auch im Hinblick auf Essen, würde ich behaupten. Wenn man sich anschaut, was heute, medial gibt es sowas wie chefkoch.de. Ne? Also wer ein Rezept braucht, kann dahin gehen. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, da würde man jetzt nicht in der Hoffnung, dass ein tolles Rezept gerade kommt, Bongusso TV anschalten. Das wäre, glaube ich, nicht sehr effizient, so vorzugehen. Aber auch, es gibt die Lieferboxen, ne? Die man, also wo man sagt, ich nehme ein Abo und kriege immer schon die Zutaten geliefert plus Rezept. Es gibt die Jamie Olivers, es gibt diese Entertainer wie den Hensler und so weiter, der einfach kochen auch auf eine Entertainer-Art, wie Sie es ja auch schon beschrieben haben, bekannt macht. Also was ist hier jetzt Ihr neues Konzept, wo Sie da jetzt noch punkten können?
Also das eine ist, ich fange mal bei dem an vielleicht, was auch ein bisschen erklärt, warum wir das gemacht haben. Dass es nach wie vor keinen anderen linearen TV-Sender in Deutschland gibt, der sich ausschließlich mit dem Thema Food beschäftigt. Das war in der Vergangenheit auch schon so, dass insbesondere amerikanische Unternehmen versucht haben, auf den deutschen Markt zu gehen. Das hat nie so richtig, also hat eigentlich nie richtig stattgefunden. Mhm. Insofern haben wir schon eine ganz gute Ausgangssituation im linearen TV-Bereich. Das ist die Basis. Was können wir bieten? Also was ist das, was wir Zuschauern, Nutzern bieten können? Ich glaube, das eine ist das Thema Qualität, also dass die Sachen, die wir in Lizenz kaufen, die wir jetzt produzieren wollen, dass wir die in sehr, sehr guter Qualität anbieten können. Das zweite ist, wir müssen uns und wir werden uns auch genau in die Felder begeben, wo der Wettbewerb ist. Das heißt, wir werden eine eigene Produktionslinie haben für YouTube. Wir werden in den Bereich Social Media gehen.
Das heißt, Entschuldigung, Sie werden dann Partnerschaften schließen mit Influencern oder also Leuten, die jetzt schon einen Namen haben in der Szene oder wie läuft das?
Ja, daran glaube ich nicht. Das hat einen ganz simplen Grund. Das ist natürlich toll, wenn man das klingt erstmal gut, ne? Sie holen sich jemanden und der hat schon viele Follower und der ist bekannt und dann nehmen Sie den und dann profitieren Sie von seiner Reichweite. Was in dem Modell nicht funktioniert, meines Erachtens, ist, dass der das genauso gut ohne uns machen kann, eigentlich sogar noch besser, weil dann verdient er 100% des Geldes, jetzt wenn wir mal über YouTube reden, bei YouTube für sich. Warum soll so jemand zu uns kommen? Und diese Leute werden nie für unsere Marke stehen, weil die stehen für sich. Da gibt es genug Beispiele. Und ich glaube, diese Integration funktioniert einfach nicht. Und unser Weg ist ein anderer. Wir werden versuchen und tun das jetzt schon, um uns rum Leute zu finden, die Spaß haben an dem Thema Food, sich sehr gut auskennen in bestimmten Bereichen und das auch in einem internationalen Bereich. Also wir arbeiten gerade an einer Konzeption, die heißt im Arbeitstitel Food-Korrespondenten-Netzwerk. Mhm. Und das ist im Grunde genommen so etwas wie ein Korrespondentennetzwerk mit Menschen in der ganzen Welt, die sich für das Thema Food, bestimmte Aspekte davon sehr interessieren, die die Dinge machen. Also ich rede jetzt nicht über Hobbyköche, sondern über Menschen, die sich sehr professionell mit diesen Themen beschäftigen und die für uns Videos produzieren, die aber nicht selber schon bei YouTube, in Social Media groß sind. Also die können schon Auftritte haben, das schon, aber nicht die erfolgreichen sind oder teilweise das auch gar nicht haben.
Sind das dann so einflussreiche Journalisten oder was? Oder wen würden Sie da oder...
Das sind ganz unterschiedlich.
Weil Autoren von Kochbüchern oder was sind Profis, die sich im Sektor Food beschäftigen,
wenn es
nicht Köche selbst sind?
Ich kann Ihnen zwei Beispiele nennen. Ja. Ein Beispiel, weil wir über Köln auch reden, ist Michael Gliss, der hier in Köln ist und ist Kaffeesommelier, der erste deutsche Kaffeesommelier, hat in Wien gelernt,
ja,
den wir seit langem kennen und mit dem wir schon länger zusammenarbeiten, der sich unglaublich gut auskennt mit dem Thema Kaffee.
Das wissen auch die Hörerinnen und Hörer, weil er war schon hier.
Okay, gut, dann ist es sozusagen nein, Querverweis gut, auf diese Folge.
Ja.
Und er ist Teil unseres Food-Korrespondenten-Netzwerks und der nimmt uns mit auf seine Reisen, weil er natürlich auch viel unterwegs ist, erzählt uns wöchentlich Dinge zum Thema Kaffee und produziert das Ganze mit einem iPhone und Zusatztechnik, weil man da das Thema Ton so ein bisschen hat, was ein bisschen schwierig ist. Das heißt, der Vorteil ist, durch die ganzen Entwicklungen, die es gegeben hat im technischen Bereich, dass Sie heutzutage ja mit einem iPhone, auch mit anderen Handys, Smartphones, perfekte Aufnahmen machen.
Das wollte ich gerade fragen, das verträgt sich schon mit Ihrem sehr hohen Qualitätsanspruch, den Sie ja auch genannt hatten.
Absolut. Also und es ist auch so, wenn Sie mal Kollegen fragen von anderen, auch von großen linearen Fernsehsendern, auch aus der RTL-Familie beispielsweise, dann werden Sie feststellen, dass da auch teilweise bei professionellen Produktionen iPhones eingesetzt werden, auch für spontane Dinge oder als Zusatzkameras und Sie sehen als Zuschauer den Unterschied praktisch nicht. Es hängt sehr davon ab, wie Sie das iPhone einsetzen. Also das hängt natürlich davon von
demjenigen. Nicht hochkant filmen dann und sowas, ja.
Ja, oder ne, es gibt so bestimmte Sachen und ich darf auch nicht vergessen, dass ich mal ein paar Closer-Einstellungen brauche beim Schnitt, dass ich dann wechseln muss. Und das ist aber etwas, was junge Menschen sowieso heute können. Also Ihr Sohn macht das wahrscheinlich perfekt schon. Und da professionalisiert sich natürlich auch was bei den jungen Zielgruppen. Sie kriegen dann auch ganz andere Leute, die ganz anders gewohnt sind, mit dieser Technik umzugehen, auch viel besser damit umzugehen. Und bei Kollegen wie dem Michael Gliss, der jetzt nicht mehr zu der super, super, super jungen Zielgruppe gehört, der hat sich halt darauf eingestellt und der macht das jetzt. Der ist jetzt glaube ich, auf einem Trüffelmarkt in Frankreich, in Périgord gewesen, ist jetzt in Paris, nimmt uns mit auf die Reisen, zeigt uns aber auch hier sein Kaffeekontor in Köln, wenn da eine neue Kaffeesorte da ist, die er besonders toll findet. Und wir fassen das Ganze zusammen zu einer 25-minütigen wöchentlichen Sendung mit anderen Korrespondentenberichten. Mhm. Und wir stellen aber dann auch entsprechend über Abrufmedien zur Verfügung. Und das zweite Beispiel, das etwas ferner liegt, sozusagen ganz weit weg, ist Kambodscha und Laos. Da gibt es eine Organisation, die heißt Friends und die ich ganz wunderbar finde, die wir auch seit einiger Zeit unterstützen. Die bietet Kindern dort Ausbildungsplätze an und unter anderem Ausbildungsplätze im Kochbereich. Und die betreiben verschiedene hervorragende Restaurants in Kambodscha, Laos, Thailand und Vietnam. In Myanmar auch. Und großartige Küche, also nicht tu was Gutes, gemeinnützig sind die auch. Das ist eigentlich der Kern dieser Organisation. Aber sie machen auch kulinarisch exzellente Sachen. Und die sind auch Teil dieses Food-Korrespondenten-Netzwerks und beliefern uns dann aus diesen Ländern mit kurzen Beiträgen. Und dadurch, dass diese digitale Technik es möglich macht, solche Videos auch über die Cloud dann zuzuspielen. Also wir machen das so, wir schneiden das hier in Köln, die senden uns das Rohmaterial, senden uns die Aussagen, die Texte, die O-Töne. Wir bauen es hier zusammen, machen eine deutsche Sprachfassung davon und nutzen es dann. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Modell jenseits von Influencern, die bekannt sind, die wir eben nicht haben.
Und Sie brauchen auch nicht, das war auch nochmal eine Frage, die mein Sohn mir mit auf den Weg gegeben hat, Sie brauchen nicht die bekannten Johann Lafers, Starköche, sag ich mal.
Ich finde Johann Lafer klasse zum Beispiel, der ist sehr erfolgreich natürlich. Wir haben auch schon mit ihm gearbeitet in der Vergangenheit. Und wir würden uns natürlich nicht wehren, aber man muss natürlich realistisch sehen, dass unsere Aufgabe eine andere ist und auch unsere finanziellen Möglichkeiten andere sind. Also die Honorare, die heute gezahlt werden für Spitzenköche, die im Fernsehen bekannt sind, sind Honorare, die wir uns niemals leisten können. Mhm. Und deshalb ist unsere Aufgabe, die Talente zu suchen, wo wir auch noch was dazu tun können, die ganz anders an Dinge rangehen, die ganz, ganz frisch, ganz neu an Dinge rangehen. Und vielleicht wird der ein oder andere von diesen Leuten, die da jetzt sind oder noch dazukommen, mal ein ganz großer. Wäre toll, würden wir uns freuen. Müssten dann wahrscheinlich auch irgendwann akzeptieren, wenn der nicht mehr bei uns wäre, sondern bei einem der großen Sender dann oder bei anderen Plattformen.
Aber Sie hatten ja anfangs auch mal den Rainer Kallmund, Kalli, ne? Wie hieß die Sendung noch? Kalli kocht. Obwohl er, glaube ich, das kam auch mal raus, gar nicht so eine Beziehung zum Kochen hatte, ne?
Sagen wir mal so, Beziehung zum Kochen, Beziehung zum Essen sehr, sehr stark. Ja. Also er ist ein Genießer einfach. Er ist jetzt selber kein, würde ich sagen, ich will ihm da nicht zu nahe treten, aber er ist, glaube ich, selber kein großartiger Koch, aber er hat das sehr gut begleitet. Ne? Er hatte Spaß an diesem Thema, ist dann in Sendungen aufgetreten. Wir haben eine große Kampagne mit ihm gemacht, auch, kann ich mich noch erinnern, auch Plakatkampagne, der Kalli kocht Köstlich-Sender. Mhm. Das war für uns ein wunderbarer Start, eine wunderbare Zusammenarbeit.
Und Sie haben, das habe ich der Pressemitteilung, als die Ankündigung kam, Sie haben den Sender zurückgeholt nach Köln entnommen. Sie haben vor, bis 2024 komplett vegetarisch, vegan alles anzubieten. Also Sie schieben das Fleisch komplett aus dem Programm, ja?
Ja, bis 2024 ja. Ich glaube, es hat selten in diesem Themenbereich einen so klar erkennbaren, nachhaltigen Trend gegeben wie diesen. Und wichtig ist auch zu sagen, wir schließen niemanden aus, weil bei allen Gerichten, die Fleisch und Fisch enthalten, haben sie immer auch einen Anteil an Gemüse, zum Beispiel an vegetarischen Dingen. Umgekehrt, bei vegetarischen Gerichten haben sie kein Fleisch und kein Fisch. Also im Grunde genommen erreichen wir alle 100%. Und auch diejenigen, die Fisch und Fleisch essen, essen natürlich andere Sachen und können sich auch inspirieren lassen von den Dingen, die wir tun. Also insofern ist es nicht ein missionarischer Gedanke dahinter, sondern die Grundidee ist einfach, einem starken Trend im Markt zu folgen, den auch kreativ zu bedienen. Und es ist natürlich auch eine wirtschaftliche Überlegung dahinter, weil wenn man sich die Wachstumsraten im Lebensmittelhandel anguckt, dann sieht man, dass die Wachstumsraten im Wesentlichen über vegetarische Produkte kommen. Also im Moment ist das Thema vegetarische Fischerzeugnisse extrem stark. Also wenn sie prozentual, das ist ein sehr, sehr kleiner Markt, aber wenn Sie sich die prozentualen Wachstumsraten angucken, ist es gigantisch. Und ich glaube, dass sich das auch nicht mehr ändern wird. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gründe dafür. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen, das ist ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, wir wollen recht früh dabei sein. Diese Bewegung gibt es ja schon sehr lange. Aber in die Breite kommt es oder ist es gekommen in den letzten Jahren.
Aber Sie sind natürlich damit mit dem Fokus schon auf der Überholspur, weil 100% vegan, vegetarisch ist ja schon mal ein Wort. Also Katjes macht das ja erfolgreich, glaube ich, mit den Süßwaren. Aber naja, zu so einer Kochsendung, dieses ganze Gebrutzel oder Grille und so, das fällt dann ja, nein, man kann auch vegetarisch grillen, will ich nicht sagen, aber Sie sagen jetzt, wir schließen niemanden aus und sind auch vollkommen überzeugt davon, dass es so ist, ja?
Ich glaube, es gibt inzwischen nicht mehr ein einziges kulinarisches Thema, das man nicht auch vegetarisch oder vegan bedienen könnte. Also, das geht. Und deswegen glaube ich auch, dass das ein starker, unterscheidbarer Ansatz ist. Ich kann es auch noch mal ein bisschen anders formulieren, wenn man überlegt, jetzt auch das Thema Grillen als klassisches Fleischthema eigentlich, ist für mich im Bereich Fleisch auch ein bisschen auserzählt, weil die Leute wissen inzwischen, wie man ein Steak grillt. Also jeder, der das macht und der das wissen will, hat Tausende von Tutorials bei YouTube und Kochbücher und so. Da entsteht auch nicht mehr, meiner Meinung nach, nicht mehr so viel Neues. Aber wenn man jetzt das Thema nimmt und transponiert und sagt, wie mache ich denn das eigentlich, wenn ich das vegetarisch machen will? Was mache ich da? Wie grill ich Gemüse? Was ist mit dem Thema Käse, Halloumi? Das ist auch schon in die Breite gekommen jetzt beim Grillen. Ne?
Aber wie macht man es gut, ne? Dass es nicht durchtropft und so weiter?
Genau, ja. und wie macht man es gut? Also da sind einfach auch praktische Dinge, die jetzt anders sind, die eine Rolle spielen. Das Thema Gesundheit spielt dabei natürlich auch eine wichtige Rolle, glaube ich. Also das sind ganz, ganz viele Themen, die neu sind. Also natürlich werden Leute weiterhin grillen. Das ist super. Aber sie werden es vielleicht ein bisschen anders tun. Und auch wenn sie von 10-mal 8-mal mit Fleisch grillen, können sie sich von uns halt für die 2-mal, die sie es nicht tun möchten oder nur teilweise tun möchten, die Ideen dazu holen. Also das ist der Grundansatz.
Ja, Sie sprachen ja vorhin vom Businessplan, den Sie auch bei der Lizenzeinreichung vorlegen mussten. Wie sieht denn der Businessplan aus?
Naja, der Businessplan ist jetzt nicht so, wie es bei einem klassischen Startup ist. Also wir haben jetzt keine sehr lange Investitionsphase. Also wir investieren jetzt in Programm, wir investieren in das Food-Korrespondenten-Netzwerk. Also Investition ins Programm bedeutet natürlich auch Investition in diese Umstellung hin zum Vegetarischen. Die Verbreitungswege sind da. Wir haben mit allen Partnern gesprochen im Rahmen dieses Asset-Deals und haben sehr, sehr positive Resonanz auch für die neue Aufstellung bekommen.
Entschuldigung, Verbreitungsweg, vielleicht kann man es einmal noch sagen. Ich las was von einer technischen Reichweite von 1,5 Millionen, was ich für eher gering hielt. Ist das denn so?
Oder? Nee, ist auch nicht. Ich weiß jetzt nicht. Also das ist eine Zahl von einem Partner, den wir haben. Also wenn Sie es insgesamt rechnen, dann haben wir eine Reichweite, die liegt ungefähr bei 7 bis 8 Millionen Haushalten, die wir erreichen. Und man muss sagen, wenn man jetzt so einen Verbreitungsweg, man muss das auch ein bisschen relativieren, weil wenn man jetzt YouTube, Social Media dazu nimmt, ist man im Grunde für alle erreichbar. Ne? Das ist ja, ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, das nur auf das lineare Fernsehen zu sehen. Das kann nicht mehr der Ansatz sein, sondern man muss auch Reichweite in anderen Bereichen haben. Also das ist das, was wir vorhaben. Aber da sind jetzt keine riesen Investitionen, das sind substanzielle Investitionen. Aber es ist jetzt nicht so, als wenn man ein Unternehmen komplett neu startet.
Wie viele Leute haben Sie?
Also wir arbeiten im Moment mit 5 Leuten. Da geht es vor allen Dingen um das Hochfahren der Programmproduktion. Da geht es aber auch um Themen wie Sendeablaufplanung, Werbedisposition, also solche Dinge. Da haben wir den Vorteil, dass wir das für die anderen Sender, die wir bei uns im Haus haben, schon vorhalten. Das heißt, wir können uns eine bestehende Struktur auch andocken, was es uns natürlich sehr viel leichter macht.
Also diese 5 bedienen dann zusätzlich auch noch Marco Polo TV und auch Auto, Motor und Sport Channel? Oder
nein, das sind die für Marco Polo, also die nur für Marco Polo arbeiten und jetzt Sendeablaufplanung, Werbedisposition, das kommt da noch dazu und das wird von den Kollegen gemacht, da haben wir ein bisschen aufgestockt. Aber das wird von den Kollegen gemacht, die jetzt auch die anderen Sender.
Ja. Und wie sind so die Erlösquellen für Sie? Also einerseits denke ich, wenn Sie Magenta TV da ein Programm reinsetzen, dann zahlen Sie denen was, ne? Zahlen Sie, also anders, Magenta, die Telekom überweist Geld an Sie. Dafür, ist ja klar.
Das ist das klassische Pay-TV-Modell. Wir kriegen einen Anteil an den Erlösen, die die Telekom in dem Paket, wo wir drin sind, hat. Das gilt für die anderen Partner auch. Mhm. Das ist ein Teil. Wir haben einen Vermarkter, der ist Goldbach Media, sitzt in München. Der macht die klassische Werbezeitenvermarktung, also Werbespots.
Wie viel Anteil ist Werbespot zu Programm bei Ihnen?
Ja, das ist jetzt natürlich alles noch relativ frisch, aber ich würde mal sagen, also Sie meinen mengenmäßig jetzt, oder?
Ja, in Zeit.
Wir haben ja bei uns so eine Regelung, dass man bis zu 12 Minuten Werbung pro Stunde haben kann. Bei uns ist es im Moment eher 30-40% davon. Das muss man sagen, weil wir fangen jetzt an, wir müssen das ausbauen, aber das ist so die Größenordnung, die man in etwa hat. Und das ist die eine Erlösquelle, also Pay-TV. Die zweite Erlösquelle, Werbung, habe ich gerade schon genannt. Die dritte Erlösquelle sind Produktionen für Dritte. Also das ist auch ein Thema, was wir in der Vergangenheit, als TV Gusto noch in Köln war, sehr stark betrieben haben, was wir jetzt auch wieder betreiben wollen. Das ist eben die Produktion von Bewegtbildinhalten auch für Partner. Wir haben damals produziert zum Beispiel für Unilever sehr viel, also Rezeptvideos für Unilever produziert, verschiedene andere Produktionen gemacht, Reportagen gemacht. Also das wollen wir auch wieder hochfahren und heißt auch, das machen wir bei den anderen Sendern auch, Produktionen für andere TV-Sender. Also wir sind auch ein Produktionshaus, das eben anbietet, Sendungen zu produzieren im Auftrag anderer TV-Sender.
Sie nennen jetzt Unilever oder wenn man auch Nestlé nimmt und so, oder bei veganen Sachen, Rügenwalder ist ja auch sehr groß da. Ist das wichtig, dass Sie solche Kooperationen schließen oder ist das dann wieder das Problem, dass Sie in den Graubereich kommen, wenn dann der TV-Koch da eine Packung, keine Ahnung, vegane Mühlenwürstchen oder so aufzieht? Wie machen Sie das?
Ja, das ist nach Kunden absolut unterschiedlich, weil ich glaube, es sind so, man muss sich ja auch klar machen, es gibt Produkte, mit denen kocht man gar nicht. Also wenn ich jetzt vegane Fischstäbchen habe, das ist normalerweise keine Zutat für ein Gericht, das man kocht, sondern da gibt es Fischstäbchen und macht man Bratkartoffeln dazu.
Ja.
Das heißt, dieser Bereich, der jetzt auch stark beworben wird, natürlich in anderen Medien, der fällt ein Stück weit auch da raus und der ist eigentlich ideal in unseren Werbeblöcken. Also die Spots, die es ja inzwischen auch gibt, die TV-Spots dieser Anbieter, die würden bei uns idealerweise in Werbeblöcken laufen.
Ja.
Und dann gibt's auch Partner, die man wunderbar integrieren kann. Also wo man sagt, wenn ich jetzt Käse nehme, ja, mit dem gekocht wird, dann kann man einen solchen Partner, wir haben zum Beispiel eine Sendung mit Galbani, dem Käsehersteller, mal gemacht. Das war eine Reisesendung. Da sind wir nach Italien gegangen und haben eine Reise durch Norditalien gemacht und dann in dieser an sich Reisesendung verschiedene italienische Rezepte vorgestellt, die gekocht wurden und die dann eben mit Galbani als Kunden zusammen gemacht wurden und die auch gebrandet wurden entsprechend. Also das ist dann, sind Dinge, die man auch machen kann. Das wäre eine Integrationsform. Was wir definitiv nicht machen, ist eine Bewertung von Produkten. Also jetzt zu sagen, wenn ihr das kochen wollt, dann nehmt das, weil das ist das Beste dafür und das ist dann Markenprodukt. Das würden wir nicht machen, weil wir dadurch unsere Glaubwürdigkeit verlieren würden. Und das ist auch nicht angelegt. Also das ist dann kein redaktioneller Ansatz, sondern das hat dann irgendwann auch so eine Beliebigkeit. Und ich glaube, dann glauben einem Zuschauer auch irgendwann nicht mehr. Also wenn Zuschauer das Gefühl haben, dieses ganze Programm sei eigentlich nur eine große Werbung, dann kann man einpacken. Also da kann auch der Werbekunde einpacken, der hat dann auch nichts mehr davon.
Hat er nichts mehr davon, nee. Und wenn Sie sagen, wir machen das 24/7, wie es so schön heißt, also rund um die Uhr wird was gezeigt, ist das dann zumindest für diese 24 Stunden komplette Abwechslung oder ist da ein Band, was dann alle 3 Stunden wieder anspringt?
Das ist kein Band, aber es ist natürlich ein Wiederholungsanteil. Und da muss man sich auch nichts vormachen, der ist nicht unerheblich. Das ist aber nicht schlimm, weil beim linearen Fernsehen, Sie können das vielleicht bei Ihrer Sehgewohnheit dann auch betrachten, Sie gucken ja nicht am Montag um 9 Uhr morgens, am Dienstag um 15 Uhr und am Mittwoch um 20.15 Uhr, sondern Sie haben bestimmte Sehgewohnheiten, wann Sie überhaupt Fernsehen gucken. Und man muss halt schauen, dass in diesen Zeiten, in diesen klassischen Zeiten, möglichst wenig Wiederholungen sind. Aber wenn man die gleichen Programme dann nimmt, die man in der Primetime ausstrahlt um 20.15 Uhr und die auch morgens nochmal zeigt, dann erreicht man mit diesen Programmen ein anderes Publikum, das eben andere Sehgewohnheiten hat. Deshalb machen es alle Sender so, dass sie Wiederholungen zeigen auch in unterschiedlichen Zeitzonen und das machen wir natürlich auch.
Warum ist Ihnen dieses 24-Stunden-Sendeformat so wichtig? Nur um sagen zu können, wir machen das einfach 24 Stunden lang, klingt ja gut. Oder ist das wirklich noch relevant, dass da jemand nachts um vier von irgendwo zurückkommt oder aus dem Bett fällt und dann Bon Gusto TV noch genießen kann?
Ja, ich weiß nicht, wie wichtig das ist, aber also jetzt um ein Beispiel zu nehmen, wenn man jetzt sagt, der kommt um 4 Uhr morgens nach Hause, ob der dann noch Bon Gusto guckt. Aber ich glaube, es ist immer gut, Angebote zu machen, die permanent verfügbar sind. Und das ist ein solches Angebot. Weil wenn Sie reinschalten um 3 Uhr nachmittags und dann ist da kein Bon Gusto, dann ist das blöd, weil Sie können diese Etablierungseffekte nicht haben. Also ich finde, so ein linearer Sender, der muss einfach 24 Stunden da sein. Und das, glaube ich, ist ein großer Vorteil. Das hat eine Bequemlichkeitsfunktion. Also ich glaube, man muss es immer vom Zuschauer her denken. Und natürlich gibt es selektives Sehverhalten von Leuten, wenn sie Netflix gucken, sie suchen sich eine Serienfolge aus oder sie suchen sich einen Spielfilm aus, aktiv, weil sie das gucken wollen. Mhm. Es gibt aber auch bei den gleichen Menschen, die so vorgehen, durchaus Phasen, wo sie sagen, ich lehne mich jetzt einfach mal zurück und dann gucke ich mal, was ist und zapp mal durch die Programme. Und dafür sind einfach lineare Sender gut. Und wenn Sie die neuesten Entwicklungen anschauen, fand ich ganz interessant, dass Amazon eigentlich abonniert auf Video-on-Demand-Systeme, jetzt aus diesen einzelnen Videos Sender, lineare Sender zusammenbaut, indem man die hintereinander abspielt und das auch als was ganz Neues verkauft. Also es ist im Grunde nichts anderes als lineares Fernsehen, wo man Sendungen hintereinander spielt. Hm. Und ich glaube, das hat einfach auch damit zu tun, dass es bequem ist. Hm. Also ich muss nicht groß nachdenken, ich muss nicht mir überlegen, welche Sendung will ich einfach eigentlich gucken, sondern ich weiß, das ist der Vorteil des Spartensenders, ich will das Thema Food, das finde ich interessant, ich schalte Bon Gusto ein und dann ist es da. Und ich muss mir nicht überlegen, will ich jetzt eine Grillsendung gucken oder eine Backsendung gucken, oder wie, sondern ich will einfach mal das sehen.
Was ist denn bei Ihnen die Primetime? Ist das auch 20.15 Uhr?
Ja, das war ganz interessant. Das ist auch die erste Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir dachten eigentlich, es wäre nicht 20.15 Uhr. Wir dachten, es sind die Mittagszeiten, die Nachmittagszeiten und am Abend 20.15 Uhr ist eine irre Konkurrenzsituation. Und da wird es viel, viel schwieriger. Was sich herausgestellt hat, war, dass wir eigentlich in der Nutzung genau der Fernsehnutzungskurve folgen, also dem Verhalten der Zuschauer generell. Und um 20.15 Uhr, also 20 und 21 Uhr sind halt am meisten Zuschauer da für lineares Fernsehen und da funktioniert der Sender auch am besten. Das heißt, im Grunde genommen ist ehrlich gesagt unsere Primetime auch die ganz normale Primetime der anderen Sender.
Ah, interessant. Ich hatte ja gleich in der Anmoderation gesagt, lineares Fernsehen stirbt aus oder ist bedroht und die jungen Leute gucken das nicht mehr. Ist das auch Ihre Sorge oder glauben Sie, Sie können mit der Verjüngung, die Sie ja auch planen und diesem Spezialthema vegan oder vegetarisch, da auch gegenhalten und das da irgendwie Bestand haben?
Ich glaube nicht, dass wir stark genug sind, gegen irgendeinen Markttrend gegenzuhalten. Das wird sowieso nicht gehen. Das kann RTL auch nicht. Das sieht man auch jetzt, wenn man sich die Marktanteile von RTL anguckt, die eben auch runtergehen, über die Jahre runtergegangen sind. Das glaube ich nicht, aber ich glaube einfach, dass all diejenigen, die sagen, lineares Fernsehen ist praktisch tot, Unrecht haben, eben wegen dieses Komforts. Und wenn Sie sich junge Leute angucken, wie die Smartphones nutzen, was ist denn das Anschauen, nacheinander schauen vorgeschlagener Videos anderes als lineares Schauen, Fernsehen, wie immer Sie das jetzt nennen wollen? Also das Nutzungsverhalten ist gar nicht so an. Es ist ja auch nicht so, dass Ihr Sohn wahrscheinlich dann einfach ganz selektiv auf dem Handy Videos auswählt, sondern da werden Videos vorgeschlagen, dann guckt man die hintereinander an bei Instagram. Also das ist im Grunde nichts anderes und das ist sehr komfortabel und deshalb wird es genutzt. Und deshalb glaube ich auch, dass der lineare Bereich weniger Angebot enthalten wird im Laufe der Zeit, das glaube ich schon. Der wird auch ein bisschen weiter schrumpfen, aber ich glaube nicht, dass er komplett weggeht.
Eine Frage hätte ich noch, Herr Schütte. Sind Sie schon 2023, in diesem Jahr, zuversichtlich in die schwarzen Zahlen zu kommen oder ab wann ist das im Businessplan vorgesehen?
Also wir haben es vorgesehen ab dem nächsten Jahr, also ab 2024. In diesen Zeiten ist es sehr schwer zu sagen, wie so ein Jahr läuft. Das haben wir in den letzten 3 Jahren gesehen, dass das schwer zu prognostizieren ist. Aber ich sage mal so, wenn die Dinge, die Rahmenbedingungen sich einigermaßen normalisieren, dann sollte es auf jeden Fall möglich sein, gegen Ende dieses Jahres vielleicht schon in die schwarzen Zahlen zu kommen, spätestens aber dann 2024.
Ich finde das total cool. Ich stelle mir das immer so vor, auf einer Party werden Sie gefragt, was machen Sie denn beruflich oder du? Ich habe 3 Fernsehsender. Das muss doch eine interessante Antwort sein, oder?
Naja, also es war vor 25 Jahren spannender als heute. Also ich glaube, da muss man sich auch im Klaren drüber sein, dass man das nicht aus Prestigegründen machen sollte, weil da sind andere Dinge schon schicker als lineare Fernsehsender. Das muss man ganz klar sagen. Also kommt ein bisschen darauf an, wie jung die Leute sind, die auf der Party sind, wo man hingeht. Aber ich glaube, das habe ich auch noch nie so richtig ausprobiert. Ich weiß nicht, wie es ist. Keine Ahnung.
Herr Schütte, vielen, vielen Dank fürs Kommen und fürs sehr interessante Gespräch.
Danke Ihnen.
Wirtschaft Köln am Platz.
Das war Jörg Schütte, der den Spartensender Bongusto TV nach Köln zurückgeholt hat und nun, 18 Jahre nach seiner Gründung, neu aufstellt, nämlich konsequent vegetarisch. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Ideen des erfahrenen Kölner Fernsehunternehmers entwickeln werden. Etwas schmunzeln musste ich bei dem Gedanken, dass pausenloses Anschauen von Instagram-Clips gar nicht so fortschrittlich ist, sondern im Grunde nichts anderes als lineares Fernsehen. In der kommenden Woche begrüßt Sie mein Kollege Manuel Heckel bei Wirtschaft Köln Unplugged. Er hat Niklas Hellemann zu Gast, der 2018 das Unternehmen SoSafe gegründet hat. Der Psychologe kümmert sich mit seinen inzwischen 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um das Thema IT-Sicherheit. Das Team trainiert andere Unternehmen und dies durchaus mit Schockeffekten, damit sie Cyberfallen frühzeitig erkennen und keinen Datenverlust erleiden oder Erpressern zum Opfer fallen. Eine Folge, bei der man den ein oder anderen Tipp bekommen kann. Mein Name ist Stefan Merks. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.